Ihr Lieben, lasst uns heute miteinander den Anfang des ersten Korintherbriefes lesen. Miteinander auf das hören, was dort Paulus, der berufene Apostel Jesu Christi, dieser Gemeinde vor Augen führt und damit auch uns vor Augen führen möchte. Ich lese einfach mal die ersten Abschnitte des ersten Korintherbriefes. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet, in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos. Ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Soweit Gottes Wort. Ja, Paulus schreibt als berufener Apostel Jesu Christi an diese Gemeinde der Korinther. Wir wissen, dass er diese Gemeinde menschlich gesehen gegründet hat. Er war das Werkzeug, durch das Gott den Ruf des Evangeliums an die Korinther hat ergehen lassen. Sie durften sich bekehren, sie durften zum Glauben an den lebendigen Gott kommen, an den Herrn Jesus Christus. Sie durften einen guten Anfang machen. Und wir sehen an dem letzten Abschnitt des gelesenen Briefanfangs, dass sie nach diesem guten Anfang in eine verkehrte und bedenkliche Entwicklung gekommen waren. Es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Sie haben einen Anfang gemacht im aufrichtigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie wurden auch ein Stück verfolgt, wie alle frühen Gemeinden. Es gab Druck von außen. Es gab ganz sicher auch Liebe und Einmütigkeit. Aber schon recht bald haben sich andere Tendenzen dort bei den Korinthern ausgebreitet. Paulus muss ihnen später sagen, ihr seid fleischlich. Ihr handelt noch nach Menschenweise. Ihr habt nicht recht verstanden, was eigentlich eure Berufung und euer Weg als Christen, als Gläubige in Christus ist. Und vor diesem Hintergrund steht auch dieser Briefanfang, den wir betrachten. Paulus macht zuerst auch deutlich, dass er ein berufener Apostel ist. ein Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Er hat diesen Brief nicht geschrieben aus irgendwelchen eigenen Motiven und Gedanken heraus. Heute gibt es manche moderne Ausleger, die besonders in der Frauenfrage Paulus unterstellen, er habe da eigene Meinungen vertreten oder sogar Vorurteile gehabt, ja. Aber diese Briefe sagen ganz klar aus, ich bin ein Bote des erhöhten Herrn Jesus Christus. Das, was ich sage, sagt Paulus auch im ersten Korintherbrief, das sind Gebote des Herrn, nicht meine Meinung, Gebote des Herrn selbst. Er spricht in der ganzen Autorität des Apostels, in der Autorität des erhöhten Herrn Jesus Christus selbst, wenn er diese Dinge niederschreibt, die er der Gemeinde mitteilen will. Dann adressiert er die Gemeinde. Das ist interessant, wie er sie anspricht. Zuerst sagt er an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Wir finden diese Bezeichnung immer wieder. Und ich denke, das ist vielleicht gerade heute auch nicht unwichtig zu sehen. Die Gemeinde, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinschaft der an Christus Gläubigen, sie ist die Gemeinde Gottes. Nicht die Gemeinde der Menschen, wie das heute oft so gelehrt und verbreitet wird. Die Gemeinde Gottes in dem Sinn, dass sie ihre ganze Existenz der Gnade Gottes verdankt. Wenn Gott uns nicht vor Grundlegung der Welt erwählt hätte, wenn er nicht beschlossen hätte, in seinen Ratschlüssen sündige Menschen aus den Heiden und Juden zu retten und in Christus zu einem neuen Menschen zu machen, wenn er das nicht getan hätte, dann gäbe es keine Gemeinde. Sie ist nichts Menschengemachtes, sondern sie ist ein Werk des ewigen, heiligen Gottes. Sie ist die Gemeinde, in der Gott wirkt und der letzten Endes auf Gottes Ziele und Gottes Willen allein ausgerichtet sein muss. Nicht auf den Willen der Menschen, nicht auf die Gedanken und Methoden von Menschen, sondern auf den lebendigen Gott. Sie ist das Eigentum des lebendigen Gottes. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören dem Herrn Jesus Christus und durch unseren Herrn Jesus Christus Gott, dem Vater. Und deswegen sollten wir uns immer wieder daran erinnern, wir sind Gemeinde Gottes. Heute wird von der Wohlfühlgemeinde gesprochen, von der Gemeinde, die alles danach ausrichten soll, dass unbekehrte Menschen reinkommen und es alles toll finden sollen hier. Und damit wird alles gerechtfertigt. Theater, Witze reißen von der Predigtkanzel, Kurzpredigten von 20 Minuten, laue Verkündigung, all das, damit der Mensch sich wohlfühlen soll. Und das ist ein grundlegend verkehrtes Ding. Ja, die Gemeinde soll so ausgerichtet sein, dass der lebendige Gott Wohlgefallen daran hat, nach seinem Wort und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen. Denn wenn wir nach seinem Wort uns ausrichten, dann sind die wahren Bedürfnisse der Gläubigen, der Heiligen auch wirklich erfüllt, sonst nicht. Ja, Gemeinde Gottes. Nicht Gemeinde der Menschen. Die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Es ist so schön, wenn wir das vor dem Hintergrund dessen sehen, was in Korinth geschehen ist, wo die Menschen, die Gläubigen, zum Teil sehr unheilig gelebt haben, wo Sünde, menschliches Versagen, traurige Dinge angesprochen werden mussten im Laufe dieses Briefes. Ja, er erinnert sie in Liebe, in heiligem Takt daran, wer sie eigentlich sind durch Gottes Gnade. Ja, und das ist so wichtig. Ich denke, das sollte der stärkste Ansporn sein für uns zu einem biblischen Heiligungsleben, dass wir uns dann daran erinnern, zu was hat uns der Herr Jesus Christus gemacht? Wer sind wir in Christus? Wir sind Heilige, auch diese Korinther, soweit sie wirklich gläubig waren, sie waren alle miteinander Heilige, Geheiligte in Christus und berufene Heilige. Auch die, die sich nicht so verhalten haben. Und dieses ist eigentlich der Weg, wie Gottes Geist immer wieder in der Schrift zuallererst ermahnt, indem er zeigt, schaut her, zu was ihr berufen seid. Schaut her, was der Herr Jesus für euch getan hat. Schaut her, wer ihr in Christus vor Gott seid und lasst des euch zum Ansporn dienen, auch demgemäß zu leben. Also nicht, wenn man das mal so sagen darf, der erhobene Zeigefinger des Gesetzes, obwohl diese Dinge ja auch heilige Gebote Gottes sind, ja, zum Beispiel das Verbot von Unzucht, auf das Paulus später zu sprechen kommen muss, das ist eine ernste Sache. Aber er mahnt sie doch dadurch, dass er sagt, schaut, ihr seid für Gott abgesondert. Ihr seid erkauft um einen Preis durch das Blut Jesu Christi geheiligt. Ihr gehört zu Gott und nicht mehr zu der sündigen, zu dem sündigen Menschengeschlecht. Ihr seid in Christus. Auch im Korintherbrief kommt es immer wieder vor, dieses Schlüsselwort, dieses ganz wichtige. Ihr seid jetzt nicht mehr in Adam, ihr seid nicht mehr sündige Menschen, sondern ihr seid eine neue Schöpfung in Christus. In der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes sind wir neu geworden. Und in dieser Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes können wir auch als Heilige leben. Nicht aus unserer eigenen Kraft und Anstrengung. Das wäre völlig vergebens. Sondern nur, weil wir mit Christus vereint sind, weil er in uns wohnt und lebt. Deshalb können wir auch als Heilige leben. Berufene Heilige waren sie. Das heißt, Gott hat jeden Einzelnen mit einem Ruf gerufen. Sie waren es nicht aus irgendeinem Automatismus, schon gar nicht, weil sie irgendwie zu einer Gemeinde gehörten, sondern jeder Einzelne hat den persönlichen Ruf Gottes erfahren. Bekehre dich, kehr um, nimm den Herrn Jesus an. Wir werden nicht anders Heilige als durch die Berufung und den Anruf Gottes. Und dadurch, dass wir auf diesen Anruf dann auch antworten von ganzem Herzen, mit Glauben, mit Gehorsam, mit Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, wir sind selber uns des Rufes Gottes bewusst, wissen, dass wir berufene Heilige sind, nicht solche, die durch Tradition, durch Angehörigkeit in der vierten Generation zu einer christlichen Familie Heilige sind, denn das ist nicht Gottes Weg, sondern durch den persönlichen Ruf Gottes. Und dieser Ruf, an den dürfen wir uns auch erinnern, wenn es darum geht, wie wir unser christliches Leben dann ausrichten sollen. Wandelt würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. So sagt es Paulus im Epheserbrief im 4. Kapitel. Das ist sein Argument. Schaut, ihr habt einen heiligen Ruf von dem heiligen Gott empfangen. Ihr seid herausgerufen worden aus dieser Welt, aus der Sünde, aus dem Schmutz eures alten Lebens. Erinnert euch daran, lebt auch so, als solche, die diesen Ruf alle Zeit auch vor Herzen und vor Augen haben. Ja, er schreibt diesen Brief auch an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. So eine kleine Erinnerung, dass die Briefe des Apostels Paulus letztlich an alle Gläubigen gerichtet sind. Nicht nur an die Korinther, sondern an jede Gemeinde, an jedem Ort, auch in jeder Zeit. Sie sind inspirierte Anweisung Gottes für alle die Gläubigen in Christus, für alle Gemeinden, die wirklich den biblischen Weg gehen wollen. Wir tun gut daran, dass wir uns auch von ganzem Herzen an dieses Wort halten, das uns gegeben ist, dass wir es so annehmen, wie Gott es uns gegeben hat und nicht daran herumklügeln, nicht es weg erklären wollen, damit wir es bequemer haben, sondern einfach sehen, hier hat der lebendige Gott, hier hat der Herr Jesus Christus uns Handlungsanweisungen gegeben, damit wir im Segen dienen und als Gemeinde gedeihen können. Und so wünscht er auch dieser korinthischen Gemeinde, in all ihren Schwierigkeiten, in denen sie waren, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist unser kostbares Vorrecht, Tag für Tag. Gnade und Friede sei mit uns. Wir dürfen das wissen, das ist der Wille Gottes, dass er uns auf unserem Weg, in unseren Kämpfen, in unseren Schwierigkeiten Gnade mitgeben will und Friede. Friede des Herzens, Friede darin zu ruhen, dass wir bei Gott geborgen sind, dass wir auch wirklich den Willen Gottes tun. Diesen Frieden haben wir nicht, wenn wir im Ungehorsam leben, wenn wir im Eigenwillen leben. Da werden wir auch die Auswirkungen der Gnade Gottes nicht als Segen erfahren, sondern als Züchtigung. Aber in dem Moment, wo wir dem Herrn nachfolgen, wo wir willig seine Wege gehen, da erfahren wir auf unseren Wegen die Gnade Gottes ganz praktisch in so vielen Dingen, wo er uns durchhilft, wo er uns tröstet, wo er uns beschirmt, auch unsere Gedanken beschirmt, uns vor Sorgen abschirmt und den Frieden, den Gott uns gibt und den der Herr Jesus Christus uns gibt. Möchte der Herr uns allen auch diese Gnade und diesen Frieden beständig schenken. Ja, und wie eigentlich in den meisten Briefen an die Gemeinden, sehen wir das Herz des Herrn Jesus Christus, das Herz auch des Apostels Paulus, darin, dass er anfängt mit Dank. Er dankt alle Zeit euretwegen seinem Gott. Ich denke, das ist auch immer wieder für uns wichtig, wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, in die Gott uns hineingestellt hat, vielleicht auch auf manche anderen Gemeinden, die wir kennen, vielleicht auch auf die Gemeinde insgesamt. Und da gibt es manchen Grund zur Sorge, manchen Grund auch wirklich Not festzustellen, Verfehlungen, ungesunde Entwicklungen. Aber dennoch steht am Anfang der Dank. Der Dank an Gott für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und das sollte auch uns immer wieder wichtig sein. Wir sind zuallererst Begnadigte. Alle wahren Gotteskinder sind solche, denen die Gnade Gottes in Christus gegeben wurde. Und das ist unser gemeinsames Band. Das ist etwas, was uns zum Dank veranlassen kann, auch wenn wir Sorge haben, auch wenn wir vielleicht manches, wie auch Paulus, dann nachher korrigieren müssen bei Geschwistern und bei uns selbst. Erst einmal der Dank für die Gnade. Gott hat diesen Korinthern Gnade gegeben. Paulus war Zeuge, wie diese Gnade durchbrach, wie die Menschen auf die Botschaft des Evangeliums mit echtem Glauben, mit echter Buße reagiert haben. Und er hat sich gefreut und er hat auch weiter diese Dankbarkeit und Freude behalten, obwohl die Korinther ihm bittere Not und Sorge bereitet haben. Und so dürfen auch wir lernen, für alle unsere Geschwister zu danken, alle Zeit zu danken. Und dass diese Dankbarkeit, diese Freude darüber, dass auch der Bruder, die Schwester gerettet ist durch die Gnade Gottes, dass das doch einfach der Grundakzent sein darf. Auch für unsere Beziehung untereinander als Gläubige. Das ist, denke ich, etwas, was wir auch aus diesem Briefanfang lernen dürfen. Wie Paulus und wie damit auch der Herr diese Christen mit all ihren Schwachheiten und Verfehlungen sieht. Die Gnade Gottes ist uns gegeben in Christus Jesus. Die Gnade Gottes, darüber reden die Menschen oft sehr allgemein und sehr romantisch und gefühlsbetont. Und ja, es ist nicht umsonst auch die Rede gewesen von einer billigen Gnade, die hier und dort verkündigt wird. Die Gnade Gottes ist gebunden an eine Person. Die Gnade Gottes, sie ist gegeben und wird gegeben in Christus Jesus, in dem Herrn Jesus Christus allein. An ihm, ob wir ihn annehmen als Herrn und Retter oder nicht, entscheidet sich, ob wir die Gnade Gottes wirklich erfahren zu unserem Heil oder ob die Gnade Gottes bei uns vergeblich war. Wir dürfen uns ruhig daran erinnern, die Gnade Gottes gilt ein Stück weit allen Menschen. Die Gnade Gottes besteht auch darin, dass ein Mensch überhaupt leben darf, dass er zu essen und zu trinken hat, dass er Luft zum Atmen hat. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist alles Gnade. Aber diese allgemeine Gnade ist etwas anderes als die rettende Gnade. Und die kommt uns entgegen in einer Person, in dem Herrn Jesus Christus. Entweder wir nehmen sie in ihm an oder wir verwerfen sie mit allen Folgen für Zeit und Ewigkeit. Die Gnade Gottes ist uns in Christus Jesus gegeben. Und was ist die Folge für die Korinther und auch für uns? Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. Möchte der Herr uns doch das auch schenken, dass wir mehr erkennen dürfen, den Reichtum der Gnade Gottes, den wir in dem Herrn Jesus haben. Ich denke, das ist etwas, was uns im Alltag und durch unseren eigenen fleischlichen Wandel oft eingetrübt wird, was wir nicht so richtig erfassen können, dass wir, obwohl wir vielleicht in Schwierigkeiten sein mögen, obwohl vielleicht unsere äußeren Lebensumstände widrig und notvoll sein mögen, dass wir in dem Herrn Jesus einen herrlichen, wunderbaren Schatz von Reichtum haben, der überhaupt nicht ausgeschöpft werden kann, den uns auch niemand nehmen kann. Irdischer Reichtum ist sehr vergänglich, der kann oft ganz schnell verschwinden und sich in Armut verwandeln. Aber dieser Reichtum, der bleibt in Ewigkeit, er ist unverlierbar und er ist ein Reichtum an geistlichen Gütern. Das kann nur der erkennen und wertschätzen, der selber geistlich gesinnt ist. Der weiß, dass es nicht darauf ankommt, dass man problemlos, ohne Krankheit, ohne Schwierigkeiten durch dieses Leben geht. Das wollen die Heiden gern. Hauptsache man ist gesund, sagen die Leute immer. Ja? Dann ist schon alles recht und man hat Arbeit. Aber danach kann ein Christ nicht gehen. Unser Reichtum besteht in anderen Dingen. Wir wollen vielleicht einmal ein bisschen was lesen aus dem Kolosserbrief, was uns etwas erinnert an diesen Reichtum, der uns in Christus gegeben ist. Der Reichtum, den wir in ihm haben, ist zuerst einmal der Reichtum, den der Herr selber hat. Wir haben ja Anteil an ihm. Wir haben diesen Reichtum nicht unabhängig von Christus, sondern wirklich in dem Herrn. Und so lesen wir in Kolosser 1 ab Vers 15 einfach einige dieser Kennzeichen, die das Wort Gottes über die Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus selber aussagt. Da heißt es ja, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ich erinnere daran, dass das auch anklingt in der Aussage des Apostels Paulus im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefs ab Vers 21. Da heißt es ja, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles ist euer. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Ja? Weil wir dem Herrn Jesus angehören. Deshalb ist all das ein Stück geistlicher Weise unser, was dem Herrn Jesus gehört. Und diese Erhabenheit, diese Herrlichkeit, dass er die ganze Schöpfung geschaffen hat, dass er derjenige ist, für den alles geschaffen wurde, als alles seinen Bestand in ihm hat. Das ist etwas, was unser Verstand gar nicht fassen kann. Aber dieser Reichtum, er gehört ein Stück weit auch uns, weil wir Anteil an dem Herrn Jesus haben. Und dann Vers 18 weiter. Und er ist das Haupt des Leibes im Kolosser 1, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Ja, also Gott hat seine ganze Fülle in dem Herrn Jesus Christus wohnen lassen. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das lesen wir auch gleich im zweiten Kapitel, wo auch dieser Reichtum betont wird, oder vielleicht auch schon im ersten Kapitel noch die Verse 25 folgende, wo es auch um den Reichtum des Christus geht. Deren Diener, nämlich Diener der Gemeinde, bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Und dann heißt es, von seinem Dienst, damit ihre Herzen ermahnt, Kolosser 2, Vers 2, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und dann in Vers 9 vom zweiten Kapitel, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, also wir könnten auch noch erinnern an Epheser 1, wo diese Segnungen uns im Einzelnen auch mehr aufgezählt werden, die wir in dem Herrn Jesus haben. Die Sohnschaft, die Vergebung der Sünden, die Annahme bei Gott, dass wir vor ihm in Liebe sein dürfen. Alle diese Dinge sind uns gegeben in dem Herrn Jesus Christus. Und wir können sie nicht ausschöpfen. Wir sollten eigentlich immer wieder darüber nachsinnen. Diese Worte Gottes, die uns das bezeugen und unserem Herzen mehr bewegen, damit uns dieser Reichtum realer wird, damit wir ihn auch mehr im Glauben ausleben können, damit wir wirklich auch etwas von diesem Reichtum anderen Menschen durch unser Lebenszeugnis weitergeben können. Dass wir es erkennen, dass andere Menschen erkennen können, hier sind Menschen, die sind reich gemacht, die haben einen Reichtum, einen inneren Reichtum, eine Freude, einen Segen, den die anderen als nichtgläubige Menschen nicht haben. Ja, so können wir ein lebendiges Zeugnis für unseren Herrn Jesus sein. Wie äußert sich dieser Reichtum? Es ist interessant, dass Paulus hier ganz besonders hervorhebt, dass sie reich geworden sind in allem Wort und aller Erkenntnis. Diese Reichtümer in Christus teilen sich uns nicht auf irgendeine mystische Weise mit, sondern wir erkennen sie und eignen sie uns an durch das Wort Gottes. In dem Maß, wie wir in dem Wort Gottes forschen und darüber nachsinnen und es auch ausleben, in dem Maß erschließen sich uns auch die Reichtümer des Christus. In dem Maß, wie wir da träge und nachlässig sind und wenig das Wort Gottes in uns wirken lassen, werden wir auch diese Reichtümer nur ganz wenig erfahren und ausleben können. Ja, ich denke, das ist schon ein Hinweis, der wichtig ist. Ihr seid reich gemacht worden in allem Wort und in aller Erkenntnis. Ich denke, das ist auch wieder wichtig, dass wir sehen, in einer biblischen Gemeinde ist es wichtig, dass das Wort Gottes nicht nur schmalspurig, nicht nur einseitig verkündigt wird. Paulus sagt den Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, dass er danach gestrebt hat, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nichts zu verschweigen, nichts auszulassen, was für ihr Heil und was für ihren Glaubenswandel wichtig wäre. Ja, diese Vielseitigkeit, diese Vielschichtigkeit des Wortes Gottes muss auch in der Lehre, in der Verkündigung einer biblischen Gemeinde zum Ausdruck kommen. Ja, es ist falsch und gefährlich, wenn man zum Beispiel immer nur Milch bringt, immer nur die Anfangsgründe des Wortes Gottes, wenn man nur in einem verkürzten Sinn das Evangelium verkündigt unter den Heiligen und Gläubigen, ja, wenn man nicht auch tiefere Zusammenhänge und Lehre bringt, dann werden die Gläubigen, das finden wir im Hebräerbrief, sie werden unmündig. Sie verstehen nicht richtig ihre Berufung in Christus. Sie können geistlich nicht richtig wachsen über ein Anfangsstadium hinaus. Deshalb ist es wichtig, eben dass das Wort Gottes in Vielfalt, in Fülle, in der Ganzheit gelehrt und verkündigt wird, wie es Gott auch gegeben hat. Ich bin da auch erinnert worden an den Kolosserbrief. Wir kennen ja alle dieses Gebot. Es ist interessant, auch diese Bezüge immer wieder zum Kolosserbrief. Kolosser 3,16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Nicht nur ein wenig, nicht nur die Losungen und quint mal ein ganz kurzer Vers am Morgen und dann die ganze Zeit rattert der Tag durch und man denkt nicht mehr ans Wort und an den Herrn, sondern wir sollen danach streben, dass hier mehr von dem Wort Gottes in unserem Leben und in unserem Herzen wirklich lebendig Fuß fasst und uns prägen kann, uns leiten kann. Die Frucht dessen, nennt Paulus hier auch in Vers 6, wie denn das Zeugnis von Christus in euch oder unter euch gefestigt worden ist. Ja, auch das ist wichtig. Festigung im Wort. Das Zeugnis von Christus ist letztlich eine Umschreibung des Wortes Gottes, ja, der apostolischen Lehre und Verkündigung. Das, was von Christus durch das Wort Gottes bezeugt wird, das soll in uns fest werden. Am Anfang ist es oft so, im Glaubensleben, dass man noch unsicher ist, noch hin und her schwankt, Dinge noch nicht richtig verstanden und ergriffen hat und dass man deswegen in manchem noch unsicher und schwankend ist. Das ist ein Stück normal und natürlich für den, der anfängt im Glauben, der erst eindringt in das Wort Gottes und die Beziehung zum Herrn. Wenn es aber nach vielen Jahren immer fester werden, dass wir beginnen, nach dem Wort zu leben, ja, dass es wirklich so ist, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, wie es im Epheser 4 heißt, ja, sondern durch die Speise des Wortes reifen. Und so stellt Paulus es fest, ist es in mancher Hinsicht auch bei den Korinthern so gewesen. Die Folge, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ja, Paulus wird später im ersten Korintherbrief noch darauf kommen, dass die Gnadengaben oder Charismen, wie das griechische Wort heißt, etwas Wichtiges sind für ein lebendiges und gesundes Gemeindeleben. Ja. Paulus erwähnt im ersten Korintherbrief verschiedene Arten von Gnadengaben und es ist auf der einen Seite so, dass hier Gaben erwähnt werden, die wir heute nicht mehr haben, ja, nämlich die apostolischen Offenbarungsgaben wie Prophetie und Erkenntnis, die es damals gab als mündlicher Dienst in der Gemeinde, solange das Wort Gottes noch nicht vollendet war und die Gemeinden eigentlich noch gar nicht so eine klare Orientierung hatten, wie sie eigentlich leben und dienen sollten. Da gab es diese Offenbarungen und die, wird ja auch in 1. Korinther 13, Vers 8 folgende gesagt, die wurden später weggenommen. Ja? Und es gab auch Zeichengaben, Wundergaben, die auch für die Anfangszeit waren, die das Wort Gottes, die apostolische Offenbarung bestätigen sollten und die später auch weggenommen wurden. Aber wir finden in der Schrift, im 1. Korintherbrief, im Römerbrief und an anderer Stelle auch noch eine andere Art von Charismen, nämlich die Gaben der Auferbauung. Zum Beispiel Ermahnung, Vorstehen, Mitteilen, Barmherzigkeit üben, ja, Römer 12, Abvers 6. Und diese Gaben sind beständig in der Gemeinde notwendig und wichtig. Und diese Gaben, die sollten auch bei uns heute lebendig und aktiv sein. Wir wissen ja, dass jeder Gläubige eigentlich mindestens eine Gnadengabe empfangen hat, um in der Gemeinde zur Auferbauung zu dienen. Und eine Gemeinde, in der diese Gnadengaben nicht wirklich beachtet werden, in der der Geist Gottes auch nicht Menschen sozusagen berufen und einsetzen kann für den Dienst, den er will, eine solche Gemeinde, der fehlt etwas Wichtiges. Wir haben oft viele Gemeinden heute, die in einer menschlichen Tradition und Struktur stehen. Da gibt es gewählte Vorstände, da gibt es irgendwelche Ämter und Posten und die werden oft ohne Rücksicht auf Gnadengaben einfach besetzt nach menschlichen Gesichtspunkten. Und das hindert das Werk des Geistes Gottes. Ja. Diese Einsicht war ja eine der wichtigen Einsichten, gerade auch der Anfänge der Brüderversammlungen, ja, dass man gesagt hat, wir wollen dem Geist Gottes und den Gnadengaben, die Gott gibt, Raum geben. Ja. Sodass, wenn man also die gefälschten Gnadengaben der Charismatiker heute ablehnt und sagt, dass gibt es nicht mehr, das wollen wir nicht, dann heißt es nicht, dass wir nicht für Charismen sind, sondern wir sind sehr wohl dafür. Wir brauchen die biblischen, echten Gnadengaben Gottes ganz dringend für eine gesunde Erbauung der Gemeinde. Es ist interessant, dass in einem ganz kurzen Satz Paulus auch die gesunde Ausrichtung einer biblischen Gemeinde nennt. Während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Die Korinther auch die Thessalonicher, auch die anderen apostolischen Gemeinden, sie lebten in einer Erwartung. Sie haben nicht in den Tag hineingelebt. Sie haben nicht die Tage hintereinander abgehakt und gesagt, naja, irgendwie wird es schon weitergehen. Sie hatten ein Ziel, sie hatten eine Erwartung. Sie erwarteten den Herrn Jesus Christus als den wiederkommenden Herrn, der seine Gemeinde entrücken wird. Siehe, ich komme bald. Man kann das auch übersetzen, siehe, ich komme unversehens, ich komme rasch, plötzlich. Ja? Nach dem prophetischen Zeitplan Gottes ist es auch bald. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ja? Aber es bedeutet auch, der Herr wird unversehens kommen. Ja? Die Gemeinde wird nicht eine große Vorbereitung haben in 14 Tagen. Ja? Passiert es. Sondern sie sollen so leben jeden Tag, dass sie den Herrn an diesem Tag erwarten können, wenn er kommt. Und das war, denke ich, ein biblischer Ansporn der frühen Gemeinde und es sollte auch für uns ein biblischer Ansporn sein. Ja, da wird unser Leben lebendig, bleibt auf den Herrn ausgerichtet, dann schieben wir auch die Bereinigung von Sünden, von unerledigten Dingen, geistlichen Aufgaben und Pflichten nicht einfach heraus und sagen, hat noch Zeit, kann man später noch machen, ja, sondern dann leben wir so, dass wir bereit sind für die Wiederkunft des Herrn. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das uns auch immer wieder vor Augen führen. Haben wir diese Bereitschaft? Sind wir solche, die den wiederkommenden Herrn erwarten und die auch den Dienst tun, der ihnen aufgetragen ist, im Hinblick darauf, dass der Herr jederzeit in das Haus zurückkommen kann und dass er dann Lob und Tadel verteilt an seine Knechte und Mägde? Ja, dieser Gedanke ist auch ein biblischer Ansporn dafür, dass wir nicht müßig sind, uns nicht um uns selber drehen, uns mit unseren Wehwehchen und unseren verkehrten Ansichten beschäftigen, sondern dass wir wirklich uns dem Herrn zur Verfügung stellen und mit anpacken an dem Werk des Dienstes für den Herrn, das uns gegeben ist, solange er noch nicht wiedergekommen ist. Danach gibt es den Lohn. Danach wird der Herr den einen sagen, recht so, du guter und treuer Knecht. Ja, das ist ein Ansporn, ein biblischer Ansporn, der unser Leben auch immer mehr prägen sollte und uns in Bewegung setzen sollte, in einer geistlichen Weise wirklich dem Herrn nachzufolgen, anstatt träge auf der Stelle zu treten. Und jetzt finden wir eine sehr kostbare Verheißung. Er, der Herr Jesus Christus, er wird uns auch festmachen bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Schaut, im christlichen Leben gibt es immer eine Dynamik, ein Wechselverhältnis zwischen dem, was Gott getan hat und was Gott tut und dem, was wir zu tun haben. Ja? Es ist ungesund, wenn man nur von dem redet, was Gott getan hat und was Gott tut und wenn man gar nicht auch auf die vielen Stellen in der Schrift zu sprechen kommt, die uns ermahnen, die uns anspornen, die uns erinnern an die Verantwortung, angesichts der empfangenen Gnade Gottes auch richtig mit ihr umzugehen. Und sie richtig auszuleben und dem Herrn zu dienen und gehorsam zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass es manchmal Christen gibt, die in ihrem Eifer, dem Herrn zu dienen oder ihrem Wunsch, es recht zu machen, sehr stark auf sich selber sehen. Auf ihre Bemühung, auf ihre Anstrengung. Christen, die vielleicht dann am Ende ihres Lebens sagen, hat es gereicht? Ja. Werde ich durchkommen in den Glaubensprüfungen, die vielleicht noch vor mir stehen? Und für solche angefochtenen Christen ist es ein sehr, sehr kostbarer Hinweis, den Paulus hier gibt. Der Herr Jesus Christus selbst, und es ist eine Verheißung, die jedem Gotteskind gilt, er wird euch festmachen bis ans Ende. Ja. Das ist das Werk des Herrn. Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir so viel Verkehrtes, so viel Schwankungen, so viel Unsicherheiten, ja, dass wir manchmal denken, ja, komme ich überhaupt durch? Ja? Und dann darf uns dieses Wort daran erinnern, der Herr Jesus ist es, der uns ans Ziel bringt. Er kann uns auf das Völligste erretten, weil er immer da lebt, um für uns einzutreten. Hebräer 7. Er ist der hohe Priester, der auch unsere Schwachheiten, unser Versagen vor Gott bringt und der uns Barmherzigkeit zuwendet. Er ist der, der uns festmachen wird bis ans Ende. Wir haben ein Ziel in unserem Leben. Gott setzt letztlich dieses Ziel. Er setzt den Zeitpunkt, wann wir abgerufen werden. Aber er will auch dafür sorgen, dass wir zu dieser Zeit untadelig sind, dass wir geistlich gefestigt werden. Ich meine, wir können diesem Streben des Herrn Jesus ein Stück widerstehen. Es gibt eigenwillige, fleischliche Gläubige, von denen kann man zumindest äußerlich nicht feststellen, dass sie fest geworden sind, dass sie untadelig geworden sind. Ja. Aber Gott will das tun, wenn wir ihm nicht wirklich bewusst widerstreben, dann werden wir diese Gnade erfahren, dass er wirklich immer weiter mit uns den Weg geht und dass er wirklich auch uns festmacht bis zu diesem Ende, nämlich dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das ist auch so ein biblisches Ziel. Nicht nur die Entrückung. Der Tag unseres Herrn Jesus Christus, das ist für die Gemeinde, für die Gläubigen, der Tag des Preisgerichts. Der Tag, an dem unsere Taten, unser Dienst für den Herrn gewogen wird und wo wir Lob und auch Tadel empfangen, je nachdem, wie wir dem Herrn gedient haben. Ja? Das ist also nicht eine Frage unserer ewigen Errettung. Ja, die ist durch das Opfer und durch die Gnade Jesu Christi besiegelt, sondern es ist eine Frage unseres Lohnes und dessen, wie unser Dienst im Lichte Gottes einmal beurteilt wird. Ja. Dieser Tag, ja, dem sollten wir schon mit einem gewissen Respekt entgegensehen. Ja. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wir sollten doch wissen, das, was ich heute tue und unterlasse, hat einfach Folgen. Es wird noch einmal zur Sprache kommen. Es kommt in dieser Bilanz zum Vorschein. Ja, ich glaube, wir handeln dann verantwortlicher und prüfen uns selber auch mehr, ob unser Verhalten wirklich mit dem Herrn und seinem Wort in Übereinstimmung steht, wenn wir uns daran erinnern, dass ein Ziel für uns ist, dass wir einmal vor dem Herrn Jesus Christus an diesem Tag erscheinen und Rechenschaft geben. Ja? Es ist der gnädige Herr, aber es ist auch der Herr, der uns mit einem durchdringenden Blick beurteilen wird. Ja? Der genau weiß, was unsere Haltung, unsere Motive sind. Ja? Und das kann uns helfen, einfach in der rechten Herzenshaltung den Dienst hier auf der Erde zu tun. Ja, ich möchte einfach noch mal ein paar andere Verheißungen geben. Im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel, finden wir nämlich etwas ganz Ähnliches ausgesagt in Bezug auf die Gnade des Herrn. Ab Vers 23, dieser Abschluss der Segenswünsche des Paulus an die Thessalonicher, da heißt es: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Noch einmal diese Ausrichtung auf die Gnade Gottes. Ja. Er kommt mit uns zum Ziel. Nicht wir müssen so lang strampeln, bis wir irgendwie in eigener Kraft zum Ziel kommen. Das ist tödlich. Ja. Diese Vorstellung entmutigt uns zutiefst und sie führt dazu, dass wir wie Petrus untergehen auf unserem Weg der Nachfolge, ja, im Wasser versinken. Sondern wir dürfen wissen, er ist es, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er bringt uns zum Ziel. Dieser Trost, der ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Auch im 2. Thessalonicher Brief finden wir ein solches Trostwort. Auch das wollen wir vielleicht noch einmal lesen. 3, Vers 3, 2. Thessalonicher, da heißt es nur ganz kurz: Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir brauchen auch nicht einfach auf unsere eigene Wankelmütigkeit und Schwachheit zu schauen. Wenn wir wirklich im Glauben mit dem rechnen, der treu ist, dann werden wir seine Treue auch als Bewahrung erfahren, bis zu dem Tag Jesu Christi. Der Herr Jesus bringt uns durch, er bringt uns zum Ziel. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Auch das ist wichtig. Wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen sehen, was bedeutet es vom Wort Gottes her. Ein wichtiger Aspekt dieses Begriffes Gemeinschaft bedeutet, dass man gemeinsam Anteil hat aneinander. Ja? Also die Gläubigen hatten Gemeinschaft in der ersten Gemeinde, indem sie alles geteilt haben, was sie besessen haben. Der eine hat gesagt, schau, ich habe da Brot, und der andere hat gesagt, ich habe ein Lamm, und dann teilen wir das und jeder hat von allem etwas. Ja? Also Gemeinschaft bedeutet Anteil haben, gemeinsam Anteil haben an den Gütern des anderen. Und so ist es auch mit zu verstehen. Gott hat uns berufen in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wir Anteil an dem Segen, an dem Reichtum, an der Gnade haben, die dem Herrn Jesus Christus selbst zugehört. Ja? Wir haben Anteil an ihm und an seiner Fülle. Das ist ja auch etwas, was in den Kolosserstellen, die ich vorher gelesen habe, mit herauskommt. Ja? Und das ist etwas ganz, ganz Tröstliches. Gott selber hat uns in diese Gemeinschaft gestellt und berufen. Er wollte es, dass der Reichtum und die Segensfülle seines Sohnes auch seinen geliebten Kindern gehört. Ja? Und wir dürfen sie im Glauben annehmen, dürfen im Glauben wirklich auch so leben, dass diese Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus uns zur Realität wird. Ja? Gemeinschaft bedeutet auch, dass er für uns da ist in unseren Nöten, dass er sich uns mitteilt, dass er mit uns ist auf unseren Wegen, ja, und dass er uns stärkt und immer wieder hilft. Diese Gemeinschaft ist ja eine sehr unterschiedliche, ja, wir haben eigentlich nichts einzubringen und der Herr Jesus alles, ja, wir leben wie die Bettler von dem, was sein Reichtum ist, und das ist ja etwas Wunderbares, ja. Was können wir schon dem Herrn geben, ja? Er gab uns alles, ja. Aus seinem Reichtum leben wir, aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. So sieht diese Gemeinschaft aus. Ja, sie ist auf eine Weise sehr einseitig, ja, und das zeigt die Größe und Liebe unseres Herrn. Und doch, er sucht auch die Gemeinschaft mit uns, dass wir ihn im Gebet suchen, dass wir zu ihm fliehen, wenn wir Nöte haben, dass wir wirklich auch uns seiner Gegenwart und seiner Führung vergewissern und ihn, sein Angesicht, immer wieder suchen. Das gehört auch mit zu dieser Gemeinschaft dazu. Ja? Wohl uns, wenn wir diese Gemeinschaft pflegen und wenn wir sie wirklich lebendig ausleben, dann sind wir Gläubige, die wirklich auch unserer Umwelt etwas mitzuteilen haben von dem Herrn Jesus Christus. Ja, also dieser Abschnitt ist voller Ermutigung. Dieser Abschnitt, den ich gerade betrachtet habe, der zeigt so viel von dem Segen auf, den Gott in seiner Güte den Gläubigen dort in Korinth und auch uns geschenkt hat, aus lauter Gnade geschenkt hat in dem Herrn Jesus. Und ich denke, Gottes Wort hat das ganz bewusst den Korinthern und uns vor Augen gemalt, bevor er nun auf etwas sehr Betrübliches kommen muss. Diese Korinther hatten die Gnade Gottes erfahren, die Liebe Gottes. Sie hatten erfahren, wie sie errettet wurden aus ihrem alten Leben. Und sie haben eigentlich auch erfahren, diese Gemeinschaft des einen Leibes. Dass sie nämlich jetzt zusammengefügt wurden zu einer neuen Einheit. Durch den Heiligen Geist, durch den gemeinsamen Herrn. Sie waren vielleicht früher völlig unterschiedlich. Der eine vielleicht ein reicher Stadtrat, der andere vielleicht irgendein Sklave, ein Straßenkehrer, ein Verachteter, der völlig draußen war. Manchmal, das kommt auch heute noch vor, waren sie vielleicht verfeindete Nachbarn, die sich nicht ausstehen konnten, die sich gegenseitig alles Mögliche Böse getan haben. Und jetzt plötzlich, in dem Herrn Jesus, sind sie beide errettet, beide begnadigt. Und etwas ganz Neues hat für sie angefangen. Sie konnten einander in Liebe begegnen. Wir sehen diese Schönheit, die Herrlichkeit dieser Einheit unter den Gläubigen, in den Anfangskapiteln der Apostelgeschichte. Ja. Aber auch da finden wir dann irgendwann ab dem 6. Kapitel, ja, fängt es an, wie da der Wermutstropfen hineinfällt, wie da etwas sichtbar wird, was seitdem immer wieder christliche Gemeinschaft belastet und unseren Herrn betrübt hat. Streit, Neid, Fleischlichkeit, menschliche Elemente. Man war nicht mehr in der ersten Liebe, in der Einheit miteinander. Man hat nicht mehr alles Eigene zurückgestellt und den Herrn Jesus vorangestellt, sondern plötzlich kam das Eigene wieder raus. In der Apostelgeschichte in Jerusalem gab es ein Murren. Und das erinnert uns daran, wie das Volk Israel gejubelt hat und gesungen hat nach der Errettung im Schilfmeer. Und dann kam Mara. Und dann haben sie gemurrt gegen Gott, gegen Mose. Und so war das ganz offensichtlich auch bei den Korinthern, dass nach dem Anfang im Glauben das Fleisch, die sündige Menschenart, Eifersüchteleien, Ehrgeiz, menschliche Elemente hineingekommen sind. Und dann kamen Spaltungen. Streit untereinander. Ihr Lieben, ich hoffe, dass uns das vielleicht einmal tiefer bewusst wird, wie abscheulich und unnatürlich so etwas eigentlich in einer christlichen Gemeinde ist. Ich fürchte, wir haben uns an sowas schon gewöhnt, sind da ein Stück hart im Nehmen geworden, weil es leider ja Wirklichkeit ist. Ich denke, in fast allen christlichen Gemeinden finden wir dieses Element des Streites und der menschlichen Zwistigkeit. Aber wir sollten uns noch einmal vor Augen führen, angesichts der Gnade und der Segnungen und auch angesichts der Berufung, die uns Gott gegeben hat in dem Herrn Jesus Christus, ist das böse? Ist es eigentlich untragbar? Ist es etwas, worunter wir wirklich leiden sollten und was wir auch nicht einfach resigniert hinnehmen dürfen? Es ist eben so, kann man auch nichts machen. Ja. Es ist etwas, was unseren Herrn Jesus Christus betrübt. Deswegen bringt Paulus auch ganz bewusst diesen Herrn mit ins Spiel, wenn er in Vers 10 nun sagt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid oder auch dasselbe sagt, wie man das wörtlich sagen könnte, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ja, Paulus erinnert an den Herrn Jesus Christus. Ich denke, das ist auch das einzige Motiv, was uns wirklich dazu bringen kann, Streitigkeiten, Spaltungen und solche bösen, verkehrten Reibereien zu überwinden. Der Herr Jesus, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er unsere Schuld und Sünde getragen hat, genauso wie die unseres Mitbruders oder unserer Mitschwester, dass er uns in einem Leib zusammengestellt hat. Und dafür hat er sein Opfer gebracht, dass die Feindschaft, jede Zwischenwand, und das kann man nicht nur aufs Gesetz, sondern vielleicht auch auf andere Dinge anwenden, ist niedergerissen worden. Ja? Wir sind eins in Christus. Das ist unsere Stellung, unsere Berufung. Und wir sollten auf eine Weise wirklich danach streben, dass dieses doch so weit wie irgend möglich auch in der Praxis, im Leben einer Gemeinde Wirklichkeit wird. Ja, es wird nie vollkommen sein, da brauchen wir uns nicht drüber täuschen. Ja, wir sind unvollkommen, aber wir dürfen auch nicht einfach sagen, na, es ist halt so, jetzt lassen wir es so laufen. Ja, das darf nicht sein, denn der Herr Jesus ist nicht dafür gestorben, dass seine Erlösten untereinander zertrennt und zerteilt sind und in Streit und Neid und fleischlicher Gesinnung gegeneinander arbeiten. Das ist ein Ärgernis und eine Not und eine Krankheit am Leib des Christus. Und das bleibt es auch. Und so sollten wir es im Licht des Wortes Gottes auch sehen. Wir sollen einmütig sein. Wir sollen auch mit unserem Mund dasselbe reden und nicht Spaltungen zulassen. Wir finden nachher
diese Spaltungen, sie haben sich an Menschen aufgehangen. Das ist auch heute noch oft etwas, was in der Christenheit trennend wird. Ja?
Paulus, Apollos, Kephas oder Petrus, das waren ja alles berufene Diener des Herrn. Die haben eigentlich alle in dem Geist Gottes gemeinsam gedient.
Aber ihre menschliche Anhängerschaft hat vielleicht den einen oder anderen Unterschied im Akzent, in der Lehre, in der Betonung genommen und hat gesagt, ja, ich halte mich zu Petrus. Der war schließlich zuerst da. Ja, der ist schließlich ein Judenchrist und kein Heidenchrist wie der Paulus, kein Heidenapostel wie der Paulus. Der ist jemand, der praktisch ganz besonders von Gott gebraucht wurde. Ja.
Und die anderen sagen, ja, aber Apollos kann am besten reden von denen allen. Ja. Eindrucksvoll, was der zu sagen hat. Ja. So einer, das ist doch bestimmt der Beste.
Und das ist etwas Schlimmes. Ja. Hier wird menschlich gedacht. Hier wird letztlich etwas getan, dass man nicht mehr auf den Herrn sieht, der auch die Gaben gibt, der auch begabte Brüder gibt und als Werkzeuge gebraucht. Und das Werkzeug ist immer unvollkommen. Es ist interessant, dass eigentlich die Schrift auch von vielen der wirklich Diener Gottes, bewährten Diener Gottes, sorgfältig die Unvollkommenheiten aufzeichnet. Wir sollen uns nicht an Menschen halten. Ja? Es ist Sünde. Wir sollen uns an den Herrn Jesus halten und von ihm das empfangen, was er durch seine Knechte gibt. Aber wir sollen nicht die Fehler und Schwächen der Knechte nachahmen, sondern das, was echt ist. Alles prüfet, das Gute behaltet.
Und so wenden wir heute auch in der Kirchengeschichte, dass es Lutheraner gibt und Calvinisten, aber auch Darbisten. Ja, dass also immer wieder in verschiedenen Kreisen Menschen sich an menschliche Führer und Lehrer gehalten haben und blind ihnen gefolgt sind. Und meistens haben sie immer nur einen menschlichen Schatten davon kopiert und das geistlich Wertvolle oftmals in dieser Anhängerschaft und diesem Parteieifer verloren. So war es ganz sicher auch mit den Korinthern. Wenn sie das Wertvolle und Echte bei Paulus, Apollos und Kephas festgehalten hätten, dann wären sie alle eins gewesen. Dann hätten sie gar keine Spaltungen haben können aus dem Vorwand. Ja? Und so ist es, denke ich, auch heute, dass man sehen muss, wir müssen aufpassen, dass nicht Menschen, Traditionen, menschliche Prägungen und Überlieferungen die Gläubigen zertrennen, dort wo Christus und wo auch sein Wort sie im Grund vereint und einen möchte. Ja?
Paulus macht hier ganz deutlich, er ist nur ein Werkzeug. Später sagt er das auch nochmal.
Er ist ein Werkzeug und er hat einen Auftrag. Er hat nicht den Auftrag, für die Korinther Parteiführer zu sein, sondern sein Auftrag war, das Evangelium zu verkündigen. Und das hat er getan, mit brennendem Herzen, in Hingabe, ohne Rücksicht darauf, ob jetzt die Menschen ihm da Applaus gespendet haben oder nicht. Ja. Es war ihm ein Schmerz, dass er bei den Korinthern verleumdet wurde, dass sie ihn abgelehnt haben. Aber er hat nicht angefangen, deshalb zum Beispiel jetzt die Paulaner in Korinth abzuspalten und für sich irgendwie zu organisieren als eine Unterstützerpartei, sondern er ermahnt sie, schaut, ihr seid eins in Christus. Dazu hat euch Christus berufen, zur Einheit, zur Liebe untereinander, nicht zum Streit.
Ich möchte einfach dazu noch einmal ergänzen, was im Philipperbrief da steht zu dieser geistlichen Einheit und damit auch zum Schluss kommen. Lesen wir einfach mal Philipper 1 ab Vers 27. Da heißt es, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Und dann Kapitel 2 ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ja, hier finden wir diese Liebe des Christus, diese geistgewirkte Liebe, die die Gläubigen untereinander haben sollten. Und das kann nur geschehen, wenn der Herr Jesus bei jedem Einzelnen wirklich das Herz ausfüllt und den richtigen Platz als Herr des ganzen Lebens einnimmt. Dann kann es geschehen, dass ich eigene Dinge, menschliche Dinge zurückstellen, in den Tod geben kann. Dann kann es geschehen, dass wir uns bei dem Herrn treffen über unterschiedlichen Meinungen, Auslegungsfragen, vielleicht zweitrangigen Erkenntnisfragen, die oft schon in der Geschichte der Gemeinde zu Spaltungen und Gegensätzen geführt haben. Dann haben wir den Blick für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, der Herr Jesus ist seine Sache, ist sein Wille, dass das wirklich hinausgeführt wird. Und möchte der Herr uns das auch schenken, dass wir wirklich auf diesen Herrn blicken, der für uns sich geopfert hat am Kreuz, dass wir wirklich alles, was an Gegensätzen, an Streit, an Dingen da ist, die den Herrn betrüben und die auch das Werk und Aufbauarbeit der Gemeinde hindern, dass das hinweggetan wird in der Kraft des Geistes, damit wir einmütig und ohne Spaltungen, ohne Streitigkeiten ein kraftvolles Zeugnis für unseren Herrn sein können. Amen.